Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wie ich vorhin ja schon angekündigt habe, nehme ich als Ausgangspunkt die zweite Karte des Lojong-Trainings, betrachte alle Phänomene als traumgleich. Wir befinden uns ja jetzt in diesem zweiten Aspekt des Lojong-Trainings, also wo es um das Thema Non-Duality geht oder nicht-duale Sichtweise, Einheitserfahrung oder Eins-Sein oder Verbundenheitserfahrung. Dieser Bereich ist ein bisschen tricky, würde man auf Englisch sagen, hat so seine Tücken. Wir haben ja das letzte Mal uns schon so einen Aspekt von Sackgasse angeschaut. Das war so das Thema, dass man mithilfe des Achtsamkeitsansatzes oder des Buddhismus so eine Art Super-Ego entwickeln kann. So ein aufgeblähtes Ego, wo es nur um einen selbst geht und eigentlich das Hauptthema darin besteht, dass es einem selbst gut geht und der Rest der Welt ist mir wurscht. Ich habe das jetzt mal so zusammengefasst in der Überschrift Buddhismus als Supertherapie für Selbstoptimierer. Da haben wir so ganz viele moderne Begriffe mit drin. Und natürlich erkenne ich mich auch selbst drin. Dieser Begriff Supertherapie ist ja an sich schon ein interessanter Begriff, weil es setzt voraus, dass es noch etwas Besseres gibt als psychotherapeutisch-psychologischen Ansätze, die wir im Westen kennen. Und das ist so meine Einschätzung, dass der Buddhismus im Vergleich zu den Psychotherapien ein viel, viel differenzierteres System für psychische Gesundheit bietet und ein viel größeres, reichhaltiges Repertoire an Techniken zur Verfügung stellt, um selbst Leidenszustände aufzulösen bzw. positive Zustände entwickeln zu lassen. Bis hin, dass es nicht nur um uns selbst als Individuum geht, was ja in den westlichen psychotherapeutischen Verfahren in der Regel der Hauptfokus ist, sondern es geht um die Verbundenheit zum allen Wesen und zum gesamten Kosmos. Insofern halte ich diesen Ansatz des Buddhismus viel spannender und deswegen der Begriff Supertherapie. Der andere Begriff Selbstoptimierer ist ein moderner Begriff für aufgeblähtes Ego, also für jemanden, der eigentlich nur damit beschäftigt ist, zu schauen, dass es mir gut geht, dass ich mich selbst verbessern kann und der Hauptfokus ist immer mi, 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 so wie wir das im vorletzten Vortrag hatten. Das ist die Sackgasse, die wir bis jetzt uns angeschaut haben. In der Auseinandersetzung mit dieser zweiten Karte betrachte alle Phänomene als traumgleich. Ist mir ein anderes Thema aufgegangen und auch dieses Thema beschäftigt uns ja immer mal wieder. Wir fluktuieren ja immer so von zwei verschiedenen Standpunkten hin und her. Der eine Standpunkt ist, wir schauen uns die klassischen, traditionellen Konzepte des Buddhismus an, so wie es in den buddhistischen Texten dargelegt wird. Diese Texte sind dann teilweise 2000 Jahre alt, teilweise 1000 Jahre alt, teilweise 100 Jahre alt. Die kommen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Die kommen aus unterschiedlichen Zeitepochen. Die kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Alternierend dazu ist hier unser Standpunkt, wo wir im 21. Jahrhundert stehen mit unserer eigenen Tradition, mit unserer eigenen Biografie und wir können ja immer nur aus unserer eigenen Perspektive diese Texte und diese Konzepte interpretieren. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Standpunkt, bevor wir uns überhaupt mit diesen Texten beschäftigen und das ist so das Stichwort des hermeneutischen Zirkels. Ich finde es besonders wichtig, dass wir diesen Aspekt, wie interpretieren wir aus unserer eigenen kulturellen Biografie diese Texte, dass man das immer auch mitreflektiert. Es gibt so für mich eine Geschichte, die für mich so einen Wendepunkt in meinem eigenen Verständnis darstellt. Das war auf einem Retreat mit Bernie Glassman. Bernie Glassman war einer der bekanntesten amerikanischen Zen-Meister. In dieser Vorstellungsrunde habe ich mich so vorgestellt, dass ich 10 Jahre traditionelles Zen praktiziert habe. Ich weiß nicht genau, wie ich es formuliert habe. Er schaut mich mit großen Augen an und fragt, what do you mean by traditional Zen? Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, also dass diese Linie, wo ich halt geübt habe, aus dem Mushinji-Tempel herkommt und der Hauptlehrer Sasaki Roshi war und mein Lehrer Genro. Und dass das halt alles sehr japanisch war und sehr traditionell. Und dann schaut er mich wieder an und sagt, es gibt kein traditionelles Zen. Und dann habe ich einen Augenblick gestockt und habe überlegt, was meint er jetzt damit? Und dann hat er angefangen, es zu erklären und gesagt, dass jeder Zen-Lehrer macht sein eigenes Zen. Selbst wenn man nach Japan kommt, gibt es in den Tempeln unterschiedliche Stile von Zen-Lehrern. Es gibt nicht den klassischen, traditionellen Zen-Stil, sondern es gibt viele verschiedene Varianten. Diese Perspektive war für mich sehr, sehr neu. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und ist mir eigentlich klar geworden, dass Bernie Glassman recht hat. Erstens unterrichtet jeder Lehrer aus seinem eigenen Stil heraus, zwar in seiner Tradition, Bezug nehmend auf das, was er gelernt hat. Das ist immer ein Unterschied zu dem, was der eigene Lehrer gelernt hat in der Regel. Und zweitens sind wir ja in einer Phase, wo diese Systeme, die sich in Asien etabliert haben, in den Westen kommen und wir immer aus unserer westlichen Perspektive diese Dinge interpretieren. Und insofern verändern wir das Ganze, indem wir es interpretieren, wird es was Neues. Ich glaube, dass wir in unserer westlichen Philosophie-Tradition schon sehr, sehr viel Auseinandersetzung mit Religion haben und auch mit der Beschreibung von möglichen Fehlentwicklungen innerhalb von religiösen Systemen. Das ist zumindest bei mir etwas, was meine Rezeption von diesen buddhistischen Konzepten oder Traditionen immer auch mitschwingt. Insofern finde ich es interessant, es auch einmal explizit sich anzuschauen und dann zu reflektieren, wie sehen diese Konzepte angewandt auf den Buddhismus aus? Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, deswegen habe ich natürlich wieder meine Kärtchen mitgebracht. Und ich würde jetzt gerne einige religionskritische Ansätze plakativ mal darstellen. Und immer auch die Frage stellen, okay, und was hat das jetzt mit Buddhismus zu tun? Oder wie kann man diesen kritischen Blick auf Buddhismus übersetzen? Beziehungsweise was ist aus buddhistischer Sicht an diesen Themen dran? Ich fange mit Ludwig Feuerbach an. Das war ein Philosoph Anfang des 19. Jahrhunderts, 1804 bis 1872. Sein Hauptpunkt der Kritik an Religion, wobei es für ihn klar war, dass sein Bezugspunkt zur Religion war das Christentum. Er hat relativ wenig von Buddhismus gekannt, weil die Buddhismusrezeption ja gerade erst in diesen Jahren mit Schopenhauer begonnen hat. Ich übernehme jetzt einfach mal seine Sichtweise auf das Christentum und stelle dann die Frage, macht das irgendeinen Sinn, auch sich aus der Perspektive mit Buddhismus zu beschäftigen? Eines seiner Hauptthemen war, dass die Bibel formuliert es so, Gott schuf die Welt in 7 Tagen und ich weiß nicht an welchem Tag irgendwann dann auch den Menschen. Das heißt, das Christentum geht von seiner Idee aus, erst gab es Gott und der Gott hat dann seine ganzen Kreaturen geschaffen. Eine davon war der Mensch. Feuerbach hat diese Idee umgedreht, indem er gesagt hat, nicht Gott hat den Menschen geschaffen, sondern der Mensch hat Gott geschaffen. Das heißt, das Christentum ist nichts anderes als eine Projektion des menschlichen Geistes nach außen. Was wurde projiziert? Es wurden alle möglichen positiven Eigenschaften in dieses göttliche Wesen hineinprojiziert. Feuerbach sagt nun, und der eigentliche Prozess sollte nun so sein, dass man diese positiven nach außen projizierten Eigenschaften als eigene Eigenschaften wieder erkennt und dann in sich manifestiert, und zwar im Alltag. Das ist also meine Kurzzusammenfassung von dem Ansatz von Ludwig Feuerbach. Man kann sich vorstellen, dass Anfang des 19. Jahrhunderts, als Feuerbach seine Thesen geschrieben hat, dass das natürlich ziemlich viel Aufruhr produziert hat. Heute, glaube ich, ist es nicht mehr so die große Einsicht. Und trotzdem hat es eine gewisse Relevanz, weil einige Meditationsformen des Buddhismus arbeiten explizit nach dieser Technik. Poa-Praxis zum Beispiel, wo man sich das Göttliche oder irgendeine Meditationsgottheit vorstellt, alle positiven Aspekte hineinprojiziert und dann sich vorstellt, dass man in Form von hellem Licht mit diesen positiven Eigenschaften, also mit Mitgefühl, mit Freundlichkeit, eingehüllt wird. Dann ist das ja nichts anderes als das, was Feuerbach beschrieben hat. Wir projizieren die positiven Eigenschaften nach außen und stellen uns vor, dass die sozusagen in uns wieder zurückkommen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir nicht glauben, dass diese Eigenschaften unabhängig von uns in irgendeinem höheren Wesen leben. Das, sage ich mal, ist unsere westliche Interpretation dieser Technik. In Asien gibt es sehr wohl die Diskussion, dass diese Meditationsgottheiten sich als eigenständige Wesen vorgestellt werden. Aus unserer Perspektive, glaube ich, haben wir mit dieser Kritik wenig Problem. Den nächsten, den ich jetzt nehme, den kennt ihr wahrscheinlich alle, Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse. Er hat sich ziemlich direkt auf Feuerbach bezogen, mit einem winzigen Detail. Das, was wir in dieses göttliche Wesen hineinprojizieren, sind unsere infantilen Wünsche, Wünsche des Beschütztwerdens. Wir kreieren uns so einen Übervater mit der Idee, dass der so eine Übervaterfunktion übernimmt. Einerseits Schutz und andererseits Kontrolle. Sigmund Freud selbst war Atheist, war nicht sehr religiös unterwegs und hat diesen Infantilisierungsansatz in Religion gebracht und ist davon ausgegangen, dass über den Reifungsprozess des Menschen er diese Projektion dann auch wieder zurücknehmen kann. Auch hier hat er sich schwerpunktmäßig mit Judentum, er selbst war ja Jude, und Christentum beschäftigt. Der nächste, der für uns wahrscheinlich noch interessanter wird, ist auch jemand, der sich auf Ludwig Feuerbach bezogen hat. Das ist Karl Marx, der eine andere Perspektive genommen hat. Und zwar hat er sich die Frage gestellt, welche Funktion hat Religion, und er bezog sich hauptsächlich auf das Christentum, für die Gesellschaft. Er hat diesen berühmten Satz formuliert, Religion als Opium des Volkes. Er hat Opium im doppelten Sinne gemeint. Das eine Mal als eine Rauschdroge, um diese prekären gesellschaftlichen Zustände aushaltbar zu machen. Der andere Aspekt ist Opium durchaus auch als Verschleierung der gesellschaftlichen Zustände. Das heißt, dass man die wirklichen Ursachen des Leids nicht wahrnimmt oder sozusagen, dass die verschleiert werden. Religion als Systemstabilisator könnte man formulieren. Wenn wir uns jetzt Buddhismus unter diesem Aspekt anschauen, dann sehen wir einen ziemlichen Unterschied zwischen Buddhismus im Westen und Buddhismus in Asien. Im Westen haben wir den Vorteil, dass Buddhismus für den Staat ziemlich uninteressant ist. Das ist so eine Randerscheinung von ein paar Bildungsbürgern. Das ist so in dieser Psycho-Ecke angesiedelt, vielleicht auch ein bisschen religiös, aber das hat wenig Funktion für das Gesamtstaatsgebilde. Das hat seinen Vorteil, dass Buddhismus bei uns relativ bunte Blüten treiben kann, weil es gibt auch keine Kontrolle des Staates. Weil wenn er kein Interesse daran hat, braucht er es auch nicht kontrollieren. Es ist auch keine Gefahr für den Staat. Also können wir eigentlich ziemlich das machen, was wir machen wollen. In Asien sieht es anders aus. Wenn wir uns die Geschichte von der Einführung des Buddhismus in die einzelnen asiatischen Kulturen anschauen, dann wurde der Buddhismus in der Regel immer über die herrschende Machtelite eingeführt, in der Regel durch den König. Nach einiger Zeit waren die Buddhisten dort mächtige Feudalherren, dadurch, dass sie Land geschenkt bekommen haben und haben dann natürlich eine spezielle Funktion in diesem Staatsgefüge gehabt, und zwar als Feudalherr. Sie haben ursächlich ein eigenes Interesse gehabt, damit dieses Staatsgebilde stabil bleibt. Der Staat hatte das Interesse, dass seine eigenen Leute einigermaßen ruhig bleiben. Und insofern könnte man sagen, dass dort der Buddhismus so eine staatstragende, staatsstabilisierende Funktion hat oder hatte. Heute können wir das noch in Sri Lanka sehen, in Thailand. Wir können es in Burma sehen. Im ehemaligen Tibet war es so, also diese enge Verbindung zwischen der staatlichen Machtelite mit der Religion. Diese staatsstabilisierende Funktion hat jetzt noch ein deutscher Philosoph sehr plakativ beschrieben, Friedrich Nietzsche. Er hat sie auch hauptsächlich auf das Christentum bezogen. Er hat das Christentum so analysiert, dass es im Prinzip eine Sklavenmentalität oder Sklavenmoral predigt. Dass es den Menschen eigentlich schwach macht bzw. seine starken Ressourcen schwächt und eher diesen unterwürfigen Aspekt fördert. Das hat natürlich, wenn man es in Bezug zur Gesellschaft sieht, für die herrschende Machtelite einen extremen Vorteil. Man könnte natürlich jetzt Buddhismus auch in der Weise interpretieren, dass durch diese starke Betonung des Mitgefühls, der Freundlichkeit, dass das der super Staatsbürger ist, der in keinster Weise irgendwie auf die Idee kommen würde, aufzumucken oder ungerechte gesellschaftliche Zustände in Frage zu stellen. Optimale Anpassung. Es gibt jetzt in der gleichen Argumentationslinie Michel Foucault, ein französischer Philosoph. Wir hatten ihn uns im Zusammenhang mit der Stoa angeschaut, also mit den antiken Philosophien und dem Übergang der antiken Philosophie zum christlichen Mittelalter. Die antiken Philosophien, ihr Ideal war, einen starken Charakter zu bilden, der den Widrigkeiten des Alltagslebens gut Widerstand bieten kann oder gut damit umgehen kann. Das wäre so ein Gesundheitsmodell, wie wir das auch in der Psychologie heute haben. Resilienz und Selbstvertrauen. Foucault beschreibt dann, dass dieses antike Ideal durch das Christentum verändert wurde. Da war dann der Hauptfokus der Anpassung. Und zwar der Anpassung an die Machtstrukturen der jeweiligen Staaten. So sehr ähnlich, wie auch Nietzsche formuliert hat. Das heißt, es ging auch hier um Verschleierung und Stabilisierung von Machtstrukturen und das Thema Anpassung. Wenn man nach Asien schaut, in vielen buddhistischen Ländern auf jeden Fall ein Thema. Den letzten, den ich noch vorstellen möchte, ist Rudolf Carnap. Der war einer so in den 20er, 30er Jahren im Umfeld des Wiener Kreises, also es nennt sich logischer Empirismus. Die haben sich sehr viel mit Sprachanalyse beschäftigt. Wie funktioniert Sprache? Ein Kriterium für sinnvolle Sätze, also für sinnvolle Aussagen, ist das, dass die Begriffe, die ich benutze, dass die irgendeinen erfahrungsbezogenen Aspekt wiedergeben. Ich muss mit Hilfe von meiner Erfahrung nachprüfen können, ob das, was der Begriff beschreibt, wirklich existiert. Wenn ich sage, das hier ist meine Uhr, dann ist der Begriff Uhr die Benennung für dieses Objekt. Jeder von euch sieht die Uhr und könnte nachvollziehen, was mit dem Begriff Uhr gemeint ist, und zwar dieses Objekt. Der Begriff ist beliebig. Ich könnte jetzt auch sagen Trobaloba. Und ihr wisstet, was Trobaloba bedeutet, weil ich sage, das ist Trobaloba und ihr wisst jetzt, das ist ein Trobaloba. Die Begriffe sind vollkommen austauschbar, aber der Bezug zu irgendeinem erfahrungsbezogenen Aspekt muss da sein. Schwieriger wird es jetzt bei abstrakten Begriffen. Begriffe, die innere Erlebnisse beschreiben, wie zum Beispiel Gelassenheit, ja, oder die ganze Psychologie innerhalb des Buddhismus. Da wird es dann schon interessanter. Offensichtlich gibt es auch da ein Erfahrungswissen innerhalb des Buddhismus, wo die einzelnen Begriffe versucht werden, so klar wie möglich zu definieren, und zwar über die Erfahrung. Der Zustand der inneren Ruhe wird durch die Erfahrung der inneren Ruhe definiert. Wenn ich sage innere Ruhe, weiß jeder von euch, was damit gemeint ist, weil ihr habt diesen Erfahrungshintergrund der inneren Ruhe. Wenn ich sage Zahnschmerzen, dann weiß jeder und jede von euch im Prinzip auch, was damit gemeint ist. Und zwar, das ist eine Situation, wo er beim Zahnarzt seid und der bohrt mit einem Bohrer auf einen Nerv. Und dieser Augenblick, wo das so durchzischt und wehtut, das meint der Begriff Schmerz. Auch hier gibt es einen erfahrungsbezogenen Hintergrund des Begriffs. Zu sinnvollen Begriffen ist der Gegenbegriff der unsinnige Begriffe. Unsinnige Begriffe sind in diesem Bedeutungsrahmen Begriffe, die keinen Erfahrungsbezug haben. So reine Behauptungen, wo man nicht nachprüfen kann, ob es das gibt oder ob es das nicht gibt. Sie haben ein neues Wort kreiert, barbig. Und dann haben Sie gesagt, und es gibt Dinge, die sind barbig. Das ist erstmal eine Behauptung. Jetzt müsste man es eigentlich mit Erfahrung füllen, und wenn man es nicht mit Erfahrung füllt, dann macht dieser Satz keinen Sinn. Das ist noch witzig. Aber wenn wir jetzt religiöse Begriffe uns anschauen, zum Beispiel Gott, dann haben wir auch hier ein Erfahrungsproblem. Das heißt, das ist ein Begriff, der etwas beschreibt, was wir aber nicht durch unsere unmittelbare Erfahrung nachvollziehen können. Und insofern kommen die zum Schluss, das ist eine unsinnige Aussage. Im buddhistischen Kontext ist zumindest von meinem Verständnis her alle Begriffe erfahrungsbezogen. Es gibt keine abgehobenen Behauptungen, wo gesagt wird, also das musst du jetzt glauben oder das gibt's, weil ich das sage. Nein, sondern es gibt ein sehr differenziertes System von Begriffen, die aber alle auf eigener Erfahrung beruhen, beziehungsweise wo man eingeladen wird, diesen Begriff mithilfe der eigenen Erfahrung selbst zu untersuchen und so ihn zu verifizieren. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts so viele gebildete Leute so begeistert vom Buddhismus waren, und zwar in Abgrenzung zum Christentum. Es wurde dann explizit behauptet, dass der Buddhismus im Gegensatz zum Christentum eine Erfahrungsreligion ist und das Christentum eine Glaubensreligion ist. So wurde versucht, das begrifflich zu unterscheiden. Wenn man sich es genauer anschaut, ist das nicht mehr ganz so klar. Aber es gibt zumindest so eine Sichtweise dieser Rezeptionsgeschichte wieder. Und ich denke, der starke Bezug, zumindest in unserer westlichen Interpretation dieser buddhistischen Konzepte, liegt auf dem Erfahrungsbegriff. Also, dass das etwas ist, was wir wirklich spüren können, was wir wirklich verifizieren können, wo wir nicht irgendwas glauben müssen, was barbig ist oder auch nicht. Insofern finde ich es hilfreich, diese kritischen Positionen sehr wohl auch mit der eigenen Rezeption von Buddhismus drüber zu legen. Mal zu schauen, was ist dran. Wo ich denke, wo wir bei unserer eigenen Interpretation des Buddhismus einfach dann auch vorsichtig sein müssen, was wir da übernehmen, wo wir vielleicht in der eigenen Geschichte schon zwei Schritte weiter sind. Danke.